So, guten Morgen. Jo, wir haben uns das letzte Mal beschäftigt mit Systemen von gekoppelten Differentialgleichungen. Und zwar erste Ordnung. Ich möchte mal darauf verweisen, dass wir alle Differentialgleichungen höherer Ordnung letztendlich halt eben runterrechnen können in ein System von gekoppelten Differentialgleichungen erster Ordnung. Die müssen nicht von vornherein schon gekoppelt sein, sondern wenn man halt eben eine Differentialgleichung höherer Ordnung hat, dann kann man die halt eben runterrechnen, indem man halt eben die Endableitung als die Funktion, also als die erste Ableitung einer Funktion n minus erster Ordnung und so weiter halt eben deklariert, sodass wir anschließend halt eben ein System von n gekoppelten Differentialgleichungen erster Ordnung haben. Wir hatten dann allerdings zwei Beispiele gesehen, wo wir von vornherein halt eben eine Kopplung hatten zwischen Differentialgleichungen. Das waren jeweils Differentialgleichungen zweiter Ordnung, zwei Stück, die miteinander gekoppelt waren. Die haben wir dann überführt in dem einen Fall, oder beziehungsweise ich habe es mal ansatzweise gezeigt, in dem Fall der gekoppelten Schwingkreise, elektrischen Schwingkreise, in vier Differentialgleichungen erster Ordnung. Und in dem anderen Beispiel, das waren die gekoppelten Pendel. Die haben wir einfach als Differentialgleichung zweiter Ordnung gelassen und haben quasi mit dem Cosinus-Ansatz sofort versucht, halt eben die Lösung zu erzielen. Wenn man es allerdings wirklich in ein System gekoppelte Differentialgleichung erster Ordnung herunterrechnen, dann haben wir Folgendes gesehen. Ich mache es nochmal, sagen wir so semi-ausführlich, weil wir es gleich brauchen für die Weiterrechnung. Wir haben uns zunächst mal beschäftigt mit homogenen Differentialgleichungen. Und da haben wir gesagt, die Differentialgleichung sieht wie folgt aus. Das ist eine Funktion f von x und y. Aber da es ja mehrere Differentialgleichungen sind, können wir die quasi als Vektor schreiben. Also y' gleich Funktion, das auch als Vektor, von x und diesem y-Vektor, die unbekannten Funktion y. Und bei den homogenen Differentialgleichungen erster Ordnung können wir das dann schreiben über folgende Matrixdarstellung, dass wir sagen, y' ist gleich eine Matrix A mal y. Das ist also die Verknüpfungsmatrix zwischen allen unbekannten Funktionen y mit ihren Ableitungen. Wir haben dann in dem Fall gewählt, das y als ein C-Vektor, also ein Vektor mit Konstanten, mal e hoch Lambda x, und haben dann gesehen, dass wir, oder das sehen wir auch jetzt schon, dass wir schreiben können, dass das y' gleich Lambda mal diesen C-Vektor e hoch Lambda x ist, das heißt also gleich Lambda mal y. Das oben eingesetzt ergibt Lambda y ist gleich a mal y. Wenn wir das jetzt umschreiben, indem wir jetzt hier einfach die Einheitsmatrix davor projizieren, was wir ja jederzeit dürfen, dann steht da die Verknüpfungsmatrix a minus Lambda mal der Einheitsmatrix, und das also mit dem y-Vektor, dem Vektor der unbekannten Funktionen, multipliziert, gibt eine 0. Alles jetzt kurz Zusammenfassung dessen, was wir letztes Mal schon hatten. Und daraus haben wir sofort gesagt, das gibt nur dann eine Lösung, wenn halt eben die Determinante dieser Matrix A minus Lambda mal der Einheitsmatrix, wenn das gleich 0 ist, sodass wir erwarten können, dass wir dann Lösung Lambda 1 bis Lambda n daraus generieren werden. Die können paarweise oder auch mehrfach doppelt besetzt sein. Die können schlimmstenfalls auch komplexwertig sein. Das müssen wir dann sehen. Und je nachdem, mit welcher Erwartungshaltung wir da auch reingehen, kann es durchaus sein, dass wir dann halt eben bestimmte Lambdas halt eben auch streichen müssen. Aber gut, also das ist jetzt erstmal die Lösungsvielfalt, die wir haben. Und aus dieser Lösungsvielfalt haben wir dann geschlossen, dass diese y gleich C mal Lambda, E hoch Lambda X, dass die überführt werden müssen, mal schreib's nochmal hin, in, da wir ja hier n verschiedene Lambdas haben, also ich nenne die jetzt mal Lambda K, dass wir hier auch n verschiedene Lösungen YK haben. Und diese YKs, die müssen wir jetzt gewichten, oder die können wir gewichten, um dann die allgemeine Lösung Y rauszukriegen, weil ich eine Summe über alle K von 1 bis schlimmstenfalls N. Ja, und jetzt hier die CK mal E hoch Lambda KX. Und hier kommen jetzt irgendwelche Koeffizienten oder Wichtungen BK davor. Und die BKs, die sind letztendlich so zu definieren, dass Y von zum Beispiel 0 gleich Y0, also eine Randbedingung erfüllt wird. Es kann auch eine Randbedingung bei Y gleich L sein oder so etwas, aber es müssen auf jeden Fall Randbedingungen vorhanden sein, um die BKs zu fixieren. So, das war jetzt quasi das, was wir letztes Mal erarbeitet hatten. Und wir haben das dann auch so stehen lassen für den Fall, halt eben wie gesagt, dass die Differentialgleichung, das System der Differentialgleichung erster Ordnung, dass das homogen ist. Das ist genau der Ausdruck, den wir hier haben. Homogene Differentialgleichung. Wir haben in dem Fall der gekoppelten Schwingkreise. Erinnern nochmal dran. Also Schwingkreis, Spannungsquelle, Kondensator, Spule, elektrischer Widerstand und nebendran nochmal genau dasselbe, quasi gespiegelt, allerdings ohne externe Spannungsquelle. Aber hier haben wir eine externe Spannungsquelle U von T, also mit Spannung U, abhängig von der Zeit. Und wir haben dann gesehen, dass aufgrund dieser Spannungsquelle letztendlich keine homogene Differentialgleichung mehr entstand, sondern halt eben eine inhomogene. Nochmal ganz kurz, wie kommt das zustande? Das U von T, was ich hier, machen wir nur mal die linke Seite, das U von T, was ich hier habe, das erzeugt zunächst mal einen Spannungsabfall an dem elektrischen Widerstand. Wir kennen alle nur aus der Schule den URI. Wir haben auf der anderen Seite, das muss jetzt in der Schule nicht unbedingt vorgekommen sein, auch nochmal einen Spannungsabfall an dem Kondensator. Der geht mit 1 durch C gleich mal Q, auch von T. Machen wir gerade hier bei dem I auch noch ein T davor, dahinter. Und wir haben einen Spannungsabfall auch an der Spule. Die geht mit L mal I Punkt von T. Das wäre jetzt der Schwingkreis, wenn er einfach nur solistisch für sich stehen würde. Jetzt kommt aber die Kopplung halt eben mit dem anderen Schwingkreis. Da gibt es jetzt nochmal, ich habe das L1,2 genannt, mal dem I-Punkt von dem zweiten Schwingkreis. Das ist das I von T. Und das ist genau die Kopplung zwischen den beiden Schwingkreisen. Hier habe ich quasi überall ein I1 oder ein Q1 stehen. Wir hatten es sogar so gemacht, dass auch die R's, C's und L's halt eben links und rechts unterschiedlich sein dürfen. Und dann sehen wir halt eben hier die Kopplung, erster Schwingkreis, zweiter Schwingkreis, in dem Fall sogar über die Ableitung des Stroms. Gut, jetzt hier sieht man also ganz, was mit dem Q halt eben sein soll. Wir wissen aber, dass, oder wir wissen es noch nicht, aber wir können es uns vorstellen, dass die Änderung in der Ladung halt eben so etwas wie ein Strom ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier halt eben differenziere, kriege ich hier einen I-Punkt, hier kriege ich das I, hier kriege ich einen I2-Punkt und hier nochmal einen I2-Punkt. Wichtig ist aber hier dieses U von T, das ist auf jeden Fall eine Inhomogenität auf der linken Seite. Auf der rechten Seite haben wir diese Inhomogenität nicht, denn da haben wir keine externe Spannungsquelle, aber auf der linken Seite. Das heißt, wenn wir jetzt quasi diese Differentialgleichung, wie wir sie da oben haben, für inhomogene Fälle erweitern wollen. Dann steht folgende Differentialgleichung da, das y' ist gleich a mal y plus irgendein r, was dann auch von x abhängen mag. Also in unserem Fall der gekoppelten Schwingkreise wäre das ein t, aber im Allgemeinen kann es ja von x jetzt mal so stehen bleiben. Also auch die Größen hier, das y' und das y natürlich dann auch, ist von x abhängig. So, das wäre also jetzt der Fall der inhomogenen Differentialgleichung. Das inhomogene Glied ist quasi dieses r von x. Nochmal ganz kurz Revue passieren lassen. Hier in dem, oder was heißt Revue? Wir haben es ja noch gar nicht, oder ich hatte es noch gar nicht gesagt. Wir haben jetzt hier eine Differentialgleichung gekoppelt, letztendlich zweite Ordnung. Wir haben eine zweite Differentialgleichung, ebenfalls zweite Ordnung für den rechten Schwingkreis. Und wenn wir die auseinanderzerren in Differentialgleichen erster Ordnung, haben wir vier Differentialgleichen erster Ordnung, die miteinander gekoppelt sind. Und in zwei von denen taucht dann irgendwie diese externe Quelle auf. Genauer gesagt, die Quelle taucht in irgendeiner Art und Weise auf. Dann wäre also das Restglied quasi an zwei Stellen gleich 0, aber an zwei Stellen wäre es halt eben ungleich 0. Also wir können uns vorstellen, dass es inhomogene Differentialgleichungen geben mag. Wie gehen wir jetzt mit denen um? Mit denen gehen wir wie folgt um. Ich brauche jetzt diese Gleichung hier. Diese Gleichung sagt aus, dass wir eine Lösungsvielfalt von bis zu n verschiedenen Gleichungen oder Gleichungssystemen sogar haben. Und nochmal Revue passieren lassen, das ist ein Vektor, der also über n verschiedene unbekannte Funktionen verfügt. Das heißt also, das hier ist ein Vektor, der sieht wie folgt aus. C1k, C2k, C3k und so weiter bis Cnk mal e hoch lambda k x. Ja, so sieht dieser Vektor aus und von dem gibt es wiederum n verschiedene Stück. Ja, weil ja dieses k laufen kann von 1 bis n. Das ist genau die Aussage, dass die Lambdas halt eben eine Vielfalt von Lambda 1 bis Lambda n haben. Das heißt also, diese yks sind für sich genommen schon mal ein Vektor, also nur nochmal zur Erinnerung. Und aus diesen yks baue ich jetzt eine Matrix y auf. Und zwar der Gestalt, dass ich diese ganzen Vektoren y1 bis yn als n mal n Matrix aufschreibe. Das heißt, ich kann es jetzt, schreibe es mal so, das ist dann C11 mal e hoch lambda 1x bis C1n e hoch lambda 1x und das ist Cn1 e hoch lambda nx, Cnn e hoch lambda nx. Das ist die Matrix dieser n-Spaltenvektoren yk. Und damit habe ich jetzt hier eine Matrix, die aus n Zeilen, also n Zeilen und n Spalten besteht, also auch wieder eine n mal n Matrix.
Ja. Genau, das kommt dann, also C1n
CSI-Exponenten. Nee, es sind ja Spaltenvektoren. Deswegen, also C11, C21, CN1. Jo, danke. So. Jetzt haben wir uns da so eine monströse Matrix Y aufgebaut. Wofür brauchen wir die? Also wir werden es gleich sehen natürlich, wofür wir es brauchen. Aber wir können damit diese Gleichung, die wir hier hingeschrieben haben, nochmal vereinfachen. Also nur, sagen wir, methodisch vereinfachen. Rechnerisch ist es keine Vereinfachung, nur von der Darstellung her. Wir können nämlich jetzt sagen, diese Matrix Y, die können wir ebenfalls ableiten nach X. Das heißt also, all das, was jetzt hier in dieser Matrix steht, wird halt eben nochmal elementweise nach x abgeleitet. Und für diese Matrix gilt genau dasselbe, genau dieselbe Differentialgleichung, die wir drüben schon hatten, das y' gleich a mal y. Warum? Naja, weil natürlich spaltenweise gilt ja immer die Aussage, dass klein y' gleich a mal klein y ist. Und damit gilt natürlich auch für jede Spalte gilt diese Gleichung und damit gilt auch für die Matrix selbst diese Gleichung. Ja? Also für jede Spalte gilt diese Gleichung und damit gilt es auch, weil es für jede Spalte gilt, gilt es natürlich dann auch insgesamt in der Matrix-Schreibweise. So, wir wählen jetzt, kommt eigentlich erst, wofür brauchen wir das? Wir wählen jetzt für diese inhomogene Differentialgleichung folgenden Ansatz. Sie sehen dann gleich, warum der Ansatz sinnvoll ist. Wir wählen den Ansatz, dass wir den Vektor y, den wir ja eigentlich rauskriegen wollen, also inhomogen. Jetzt, bisher sind wir nur auf der homogenen Schiene unterwegs. Ja? Ich schreibe es extra mal dran, dass die homogene, dass die Lösung der homogenen Differentialgleichung für das y selbst wählen wir jetzt folgenden Ansatz. Wir sagen, das y ist diese Matrix y von x mal eine noch unbekannte Funktion z von x. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man erwarten würde, dass man es multiplikativ macht, aber wir sehen gleich, dass es zu einer Lösung führt. Das heißt also, hier haben wir im Prinzip die Lösung der homogenen Differentialgleichung stehen. Und dieses Z soll es uns irgendwie vermitteln, erreichen, dass wir damit die inhomogene Differentialgleichung mit diesem Glied R erschlagen. Wir setzen das mal in die Differentialgleichung, die wir hier drüben stehen haben, ein. Also y' von x ist gleich y' von x mal z-Vektor von x gestrichen. Ist gleich y' mal z plus y mal z'. Einfach Produktregel. Die kann ich auch auf Vektoren anwenden, die kann ich auf Matrizen anwenden. Das heißt also, ich muss jetzt einfach nur dieses Produkt halt eben differenzieren nach der Produktregel. Und das, was dabei rauskommt, ist gleich a mal y, also hier ne, ist gleich a mal y. Und dieses y ist gleich y, ne, ich schreibe es erstmal so hin, ist gleich A mal Y Matrix mal Z Vektor. Genau. Plus Rx. Also müsste eigentlich schon hier stehen, plus Rx. Ja, ich habe eben auf die falsche Differentialgleichung gezeigt. Wir wollten uns ja schon mit der Differentialgleichung der inhomogenen beschäftigen. Deswegen steht von vornherein dieses Rx hier dabei. So, jetzt gibt es hier zwei Terme, die fliegen raus. Ja. Okay. Also, wir wollen eigentlich, ich hatte die falsche Differentialgleichung eben gezeigt, wir wollen ja eigentlich die Differentialgleichung da oben lösen. Also AX, AY plus R. Ich nehme jetzt diesen Ansatz hier und setze es da oben ein. Dann kriege ich das hier raus. Und auf der rechten Seite steht AY plus R. Für das Y setze ich wieder das Y mal Z ein. Steht halt eben AYZ plus das R von X. So, zwei Terme canceln sich. Sieht es jemand, was sich cancelt? Man schreibt nochmal die beiden wichtigen Gleichungen hin. Lassen ganze Abhängigkeiten von x jeweils weg. Was cancelt sich? Ja.
Das y da Strich bei z.
Ja. Ja, weil y' gleich a mal y ist. Das ist ja genau die Aussage hier. Ich könnte also, rein gedanklich, könnte ich jetzt beide Seiten, beides auf eine Seite schaufeln, würde das z ausklammern, dann würde da stehen y' minus ay, Klammer, Klammer, mal z. Und das wäre halt eben dann 0. Oder Sie sagen einfach, okay, ich sehe es, das ist... haut sich gegenseitig weg. So, das heißt, wir haben jetzt hier stehen, diese Y-Matrix mal Z' ist gleich R. Und damit haben wir eine Aussage über das Z. Z' ist gleich Y hoch minus 1. Also die zu Y-inverse Matrix. Viel Spaß beim Invertieren. Ja, weil... wenn das jetzt eine 20x20 Matrix ist, aber rein formal, leichte Sache, ne? Y hoch minus 1 mal R. Klar bis dahin? Also, Z' y hoch minus 1 mal R. Gut, das heißt, wir müssen auf beiden Seiten nur integrieren. Das heißt, hier steht Z ist gleich Integral y hoch minus 1 mal R dx. Auf von eben x0 bis x. Sollte ja auch keine Schwierigkeiten vorbereiten. Und dann könnte man noch vorsichtshalber Folgendes machen, dass wir noch so ein Z0 dazu schreiben, also an der Stelle x0. So, jetzt haben wir das Z ausgerechnet und jetzt wissen wir, also ganz locker, ne? Also nur die Inverse bilden von dem Y, von der Y-Matrix, dann noch ein bisschen integrieren. Je nachdem, wie das R aussieht, ist es ja auch eine leichte Sache. Und es kommt schon auf das R im Wesentlichen drauf an. Also wenn das R ganz blöde Funktionen enthält, dann ist natürlich auch dieses Integral etwas schwieriger. Aber bei den Sachen, die wir jetzt zum Beispiel hier mit dem Schwingkreis hätten, normalerweise wird man sagen, so ein U von T, wie kann das aussehen? Das wird irgendeine Sinusschwingung sein. Also oder es wird von mir aus langsam hochgefahren. Also es sind normalerweise vernünftige Funktionen, die wir auch tatsächlich integrieren können. Aber trotz allem, jetzt mal rein mathematisch, kann das R natürlich beliebig schwierig sein und damit hätten wir jetzt hier ein beliebig schwieriges Integral zu knacken. Wie auch immer, wir haben das Z jetzt formal ausgerechnet und können jetzt dieses Z einfach dazu verwenden, es mit der Y-Matrix zu multiplizieren und dadurch halt eben das Y selbst rauszubekommen. Das heißt, das Y ist also nichts anderes als die Y-Matrix, die wir aus der homogenen Differentialgleichung ermittelt haben, mal dem Integral von 0 bis x, die inverse Y-Matrix, mal r von x dx, plus dieser Z0-Vektor an der Stelle x0. Jo. Und es ist natürlich klar, dass dieses Z0 dann so zu wählen ist, dass ich letztendlich halt eben Randbedingungen erfüllen kann. Das heißt also, wenn ich mein Y an der Stelle x0 betrachte, dann muss das ja sein Y an der Stelle x0. Das Integral hier wird zu 0, weil ich von x0 bis x0 integriere, mal z0 Gesundheit an der Stelle x0. Das heißt also, mein z0 kriege ich dadurch raus, dass ich auch wieder die inverse Matrix von der Y bilde. Das habe ich ja schon mal gemacht. Jetzt brauche ich halt eben nur das x0 einzusetzen. Dann steht hier y minus 1 an der Stelle x0 mal y an der Stelle x0. Sodass also jetzt die gesamte formale Lösung da wie folgt aussieht. Y an der Stelle x ist gleich diese Matrix mal Integral plus das Z0, das heißt also plus y hoch minus 1 an der Stelle x0 mal y an der Stelle x0. Jo, und damit haben wir, wie gesagt, in einer Zeile die gesamte Lösung hingeschrieben. Das ist das Schöne an der theoretischen Physik, dass wir innerhalb von einer Zeile halt eben den schwierigsten Sachverhalt hinschreiben können. Und anschließend gehen wir an den Rechner und lassen uns halt eben das Differentialgleichungssystem dann ausrechnen, weil wir nämlich mit diesen ganzen inversen Matrizen und so weiter halt eben dann doch nicht mehr durchrechnen können. Wenn das mehr als eine, sagen wir, 4x4 Matrix ist, dann hören wir eigentlich in der Regel auf. Also zumindest auf dem Papier hören wir auf. Wir werden später in der Elektrodynamik, genauer gesagt in der Quantenelektrodynamik sehen, dass wir von vornherein durch die Spinmöglichkeiten, die ein Elektron zum Beispiel hat, dadurch, dass es die Möglichkeit hat, sich als Elektron oder als Positron zu gebären, dass man da von vornherein 4x4 Matrizen hat. Das ist so das Oberste, was man halt eben noch ausrechnen kann. Alles andere, was dann darüber hinausgeht, geht man wirklich an den Rechner. Also bitte nicht glauben, dass man so etwas sinnvollerweise auf dem Papier ausrechnen sollte. Damit haben wir jetzt, sagen wir, das ist rein formal, Systeme von Differentialgleichen erster Ordnung, egal ob homogen, ob inhomogen, gelöst und können uns jetzt Ihren Fragen widmen.
Ich habe eine Frage, woher kommt dieses Z0, also was soll das darstellen?
Das Z0 soll genau das darstellen, dass ich, also wenn ich jetzt nur das Integral hier hätte, und würde an der Stelle x0 mir das Ganze betrachten, dann würde ihr das Integral 0 liefern. Aber es muss ja erlaubt sein, dass das y für x0 ungleich 0 ist. Das heißt, das soll so etwas wie die Anfangsbedingung erfüllen. Das sieht man ja dann anschließend auch, dass wir halt eben das z0 dadurch rauskriegen, dass wir hier überall die Anfangsbedingungen reinstecken und dann halt eben auf das Z0 zurückschließen können. Also die Anfangsbedingungen, alle Anfangsbedingungen ungleich 0, stecken quasi in diesem Z0 drin. Und wenn sie gleich 0 sind, gut, dann haben wir nichts falsch gemacht, dann haben wir halt eben eine 0 oben aufaddiert. Aber das sind die Anfangsbedingungen. Das ist der Startpunkt, von dem ab quasi Lösungen gelten sollen. Ja? Weitere Fragen? So, von der formalen Herleitung her, alles klar? Matrizen und inverse Matrizen, also dazu inverse Matrizen, also ich habe das jetzt einfach vorausgesetzt, sorry, ist klar? Okay, also Matrix mal inverse Matrix muss die Einheitsmatrix ergeben, daraus kriege ich die inverse Matrix. Das ist jetzt genau auch der Sinn, warum ich halt eben diese inverse Matrix, wo habe ich sie denn zum ersten Mal eingeführt, quasi oben stehen habe. Ne, hier habe ich sie zum ersten Mal stehen, hier. Ja. Dann haben wir gelost. Also wir können in den physikalischen Beispielen schon davon ausgehen, dass es eine inverse Matrix gibt. Ich kann Ihnen mathematische Konstrukte geben, wo es keine inverse möglicherweise gibt. Aber in der Physik gehen wir immer von Differentialgleichen aus, die die Natur beschreiben. Also in der Regel. Und da gilt halt eben schon die Aussage, dass diese Kopplungen, die untereinander stattfinden, sich tatsächlich über Matrizen darstellen lassen, mit denen man dann anschließend auch sinnvoll weiterrechnen kann. Sinnvoll heißt nicht, dass es nicht mühsam sein darf. Ja, also ich weiß nicht, wer jetzt vielleicht zu Hause mal ausgerechnet hat, wie tatsächlich diese 4x4 Matrix aussieht für diese gekoppelten Stromkreise. Das ist schon, also es sind Terme drin, dass da sind Terme drin, da steht so ein L1 durch L1 mal L2 minus L1,2 zum Quadrat mal L1,2 mal, geteilt durch L1 geteilt durch C1. Also das sind Terme, da wird mir jetzt erstmal sagen, das ist ein Term in der Matrix. Ja, deswegen seht mir es nach, ich wollte jetzt die Matrix auch nicht lösen. Ja? Das ist ein Term in der Matrix und von denen gibt es halt eben quasi in jeder Zeile mindestens einen von diesen Mammuttermen. Es gibt ein paar andere, die sehen ein bisschen einfacher aus. Ja, ein bisschen einfacher heißt, da gibt es halt eben dann nur 5 von diesen Termen irgendwie miteinander multipliziert und addiert und so weiter. Aber da gibt es ein paar Nullen drin. Da muss man auch dazu sagen. Es gibt ein paar Nullen, die machen das Ganze etwas erträglich, aber da brauchen wir nicht zu glauben, dass wir das irgendwie außer numerisch halt eben wirklich lösen kann. Gut. Wenn das jetzt erstmal soweit klar ist, dann haben wir eigentlich das Feld der gewöhnlichen Differentialgleichung jetzt ordentlich durchgearbeitet. Und Sie haben damit das mathematische Werkzeug, um solche Differentialgleichungen, seien sie jetzt homogen, seien sie inhomogen, seien sie miteinander gekoppelt, tatsächlich bearbeiten zu können. Was wir jetzt nicht gemacht haben, ist, dass wir uns Gleichungen vorgenommen haben, in denen nicht nur eine unabhängige Variable, sondern zwei unabhängige Variablen oder n unabhängige Variablen stehen. Und wenn ich sage, dass wir Differentialgleichungen haben, in denen mehrere unabhängige Variablen drinstehen, dann heißt das natürlich auch, dass ich jetzt hier Ableitung dieser Funktion nach der einen Variable machen kann, nach der zweiten Variablen und so weiter, das möglicherweise auch nach zwei Variablen nacheinander abgeleitet werden kann. Ich glaube, Sie haben da genügend Fantasie, um jetzt sich überlegen zu können, was da alles an partiellen Ableitungen passieren kann. Und das Ganze gibt dann, sagen wir, in der einfachsten Version wieder eine Null. Das heißt, wir hätten dann halt eben wieder homogene Differentialgleichungen. Und das Ganze ist eine Funktion von dem x-Vektor, y und den ganzen partiellen Ableitungen, die es da geben mag. Das haben wir bisher nicht behandelt und das ist genau das Thema, was wir jetzt behandeln werden. Das heißt, wir werden jetzt das Feld der partiellen Differentialgleichung beackern. Ich verspreche Ihnen, dass die partiellen Differentialgleichungen jetzt deutlich einfacher sind als das, was wir eben zum Schluss gemacht haben. So, Nomenklatur, auch da gilt das, was wir vorher schon mal für die gewöhnlichen Differentialgleichungen gesagt hatten. Es gilt derselbe Begriff der Ordnung. Ja, das ist also die höchste Ableitung innerhalb dieser partiellen Differentialgleichung ist. In dem Fall, so wie ich es jetzt hier hingeschrieben habe, wäre das eine Differentialgleichung zweiter Ordnung, weil halt eben hier das d2 nach d xi, dxy, dxj halt eben auftaucht. Es gibt genau dieselbe Aussage zum Grad. Das ist die Potenz, in der halt eben entweder das y, also die unbekannte Funktion, oder die Ableitung einer unbekannten Funktion auftauchen. Oder auch die Multiplikation zwischen denen. Also wenn ich jetzt etwas hätte wie y mal dy nach dx1, dann wäre das halt eben eine zweiten Grades, weil in demselben Term halt eben die eine Potenz und die andere Potenz auftauchen wird. Lineare Differentialgleichungen sind die, auch wie bei den gewöhnlichen Differentialgleichungen, dem der Grad halt eben gleich 1 ist. Und die Unterscheidung zwischen homogen und inhomogen, die ist auch genauso, wie wir es vorher bei den gewöhnlichen hatten. Also entweder ist gleich 0 oder ist gleich irgendetwas, was auf der anderen Seite steht. Das heißt, wir behandeln also auf jeden Fall Funktionen, die von mehr als einer Variablen abhängen. Was wir jetzt nicht machen, ist, dass wir das nochmal miteinander koppeln. Also wir haben jetzt nicht die zusätzliche Erschwernis, dass ich jetzt hier irgendwelche Funktionen y1, y2, yn habe und die sind nochmal miteinander gekoppelt. Das machen wir jetzt weder im ersten noch im nächsten Schritt. sondern wir machen das jetzt nur mit als einfache partielle Differentialgleichung. Das Schönste ist natürlich Folgendes, also ich leite es jetzt mal wie folgt ab. Wir haben eine Funktion z, die mag von x und y abhängen und die sei konstant. Wenn ich die Funktion, das Differential dieser Funktion bilde, also dz, dann steht auf der rechten Seite was? 0. Und wenn ich das dz quasi darstellen will, als durch partielle Ableitung oder über die inneren Ableitungen, dann heißt das, dass ich hier so etwas habe wie dz nach dx mal dx plus dz nach dy mal dy. So auf dem Präsentierteller werden wir das oft nicht sehen, sodass wir nicht zurückschließen können, was ist jetzt z von x und y. So, was wir halt eben sehen werden, ist, dass wir Funktionen haben, in denen steht f von x und y dx plus eine andere Funktion dy ist gleich 0. Wer von Ihnen kennt diese, also jetzt muss ich einmal blöd fragen, wer von Ihnen kennt diese partiellen Ableitungen nicht? Also kennen alle partielle Ableitungen. Gut, bin schon mal beruhigt. Weil sonst wäre die ganze Sache mit den partiellen Differentialgleichungen natürlich schwer. Bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass Sie es kennen, aber das muss ich ja trotzdem noch hinterfragen. So, wenn das jetzt also hier Funktion f von xy und g von xy sind, und wir wollen wissen, also wir wissen das jetzt im Augenblick noch nicht, aber wir wollen wissen, ob das vielleicht Funktionen sind, die zur selben Stammfunktion gehören, und zwar jeweils die partiellen Ableitungen, die zur selben Stammfunktion gehören. Wie wäre ein möglicher Test? Der primitivste Test, den man sich vorstellen kann, also es gibt zwei Möglichkeiten. Wir könnten einmal einfach aufintegrieren, würden halt eben sehen, okay, das Integral von f und das Integral von g sind dasselbe. Einmal müssten wir hier dx integrieren, einmal müssten wir hier nach y integrieren. Wir wissen aber, dass Integrationfunktionen oft schwierig sind. Die einfachere Möglichkeit ist, wir differenzieren das f nach y und wir differenzieren das g nach x. Warum? Wenn das f ein dz nach dx ist, also falls, ja, falls das f ein dz nach dx ist, dann habe ich jetzt zusätzlich nochmal die partielle Ableitung von diesem Teil nach y gemacht. Und falls das g ein dz nach dy ist, dann habe ich jetzt zusätzlich nochmal nach x integriert. Und mit Ausnahme von bestimmten physikalischen Funktionen kann ich die Reihenfolge der Differenziation beliebig wählen, sodass in dem Fall, dass ich tatsächlich von einem gemeinsamen z von xy gleich konstant ausgehen kann, diese beiden Terme identisch sind. Also das heißt, statt jetzt zu integrieren f nach x und y, g nach y, überprüfe ich lieber, ist df nach dy identisch mit dem dg nach dx. Und falls es so ist, dann weiß ich, okay, es gibt eine gemeinsame Stammfunktion und dann würde ich auch anfangen zu integrieren. Das ist die primitivste Form einer partiellen Differentialgleichung, die wir hier sehen. Und die nennt sich dann exakte Differentialgleichung. Aber wenn die Welt so einfach wäre, bräuchte man über die partiellen Differentialgleichung nicht zu reden. Ja.
Woher weiß man, dass jetzt dass F nach x ableitet, das ist mit e nach y und das kann ja auch andersrum sein, oder? Das kann man jetzt eine wirkliche Funktion hat, oder?
Also dadurch, dass das die x und das die y hinten dran steht.
Stehen die ja auch gleich in der Funktion?
Sorry?
Wenn man eine richtige Funktion trennt, dann hat man auch das dx und das y hinten dran.
Ja, sonst wäre es keine Differentialgleichung. Also was man natürlich haben kann, ist Folgendes. Das sehen wir hier, wir könnten sie auch etwas umschreiben, dass wir sagen, da steht in der y nach dx ist gleich minus f von x und y durch g von x und y. So könnte sie auch stehen. Na, und dann würde ich es halt eben umschreiben, würde sagen, okay, mit g durchmultiplizieren. Wir sind ja in der Physik relativ primitiv unterwegs, wir multiplizieren mit dx durch, ja, und haben dann sofort auch genau diese Differentialgleichung hier stehen, wie sie hier steht. Ja. So, das muss nicht unbedingt der Fall sein, dass wir quasi sofort sehen, dass hier tatsächlich diese Identität da ist. Und da gibt es noch einen Kniff, den man als nächstes probiert, bevor man dann halt eben verzweifelt und andere Lösungswege sich anschaut. Das ist der sogenannte integrierende Faktor. Wir stellen also fest, dass df nach dy ungleich dg nach dx ist. Also für den Fall. Und für den Fall machen wir jetzt Folgendes. Wir multiplizieren einfach diese Gleichung μ mit dieser Gleichung, die wir da drüben haben, mit μ von x und y durch. Das heißt, wir bilden also μ von xy, f von xy dx plus μ von xy g von xy. Dy ist gleich 0. Gut, das ist immer erlaubt. Ich kann also mit immer so eine Differentialgleichung oder so eine Gleichung mit irgendeinem Faktor durchmultiplizieren. Das Einzige, was wir jetzt von diesem Faktor erwarten, ist, dass jetzt gilt, d angewendet auf f auf μ von xy mal f von xy nach dy ist gleich d von μ mal g nach dx. Das ist die Erwartungshaltung und wenn wir diese Erwartungshaltung haben, dann wissen wir, dass es also eine gemeinsame Stammfunktion von diesem μf und von diesem μg gibt. Und dann können wir quasi wieder rückwärts rechnen, wie dann die eigentliche Stammfunktion vorher aussehen könnte. Wir dröseln das jetzt nochmal auseinander. Dann steht hier d μ nach dy plus, mal f. Ich schreibe es ein bisschen anders, plus d f nach d y mal μ. Ja, das ist der erste Term. Also auch wieder ganz normal Ketten, Produktregel. Ableitung von μ mal f plus μ mal f'. Und der zweite Term, den ich jetzt auch noch zusätzlich hier rüberschaufel, um sie noch mehr zu verwirren, der heißt dann minus d μ nach dx mal d plus μ mal dg nach dx. Und das ist gleich 0. Also ich habe jetzt alles auf eine Seite geschaufelt. Ja.
Dieses μ, das definieren wir uns eben so, damit die zwei Sätze teilen.
Genau. So, das Schöne ist, dass dieses μ so definiert werden kann, und zwar in der einfachsten Version auch definiert werden kann, dass wir wirklich hier diese Gleichung erfüllen. Hier ist also nicht die Erwartungshaltung, dass wir jetzt irgendwie das allgemeinste μ uns hinschreiben, sondern die Erwartungshaltung ist nur, dass wir irgendein μ finden, was dann dazu führt, Gesundheit, dass diese Differentialgleichung hier erfüllt ist. Also wirklich das einfachste μ, was Sie sich vorstellen können. Das heißt also, dieser integrierende Faktor, der soll dann letztendlich halt eben dazu führen, dass wir tatsächlich auf eine exakte Differentialgleichung geführt werden. Einfach heißt allerdings nicht, dass wir also die allereinfachste Lösung wählen, das wäre μ gleich 0. Ja, dann wird es immer gelten. Also das wäre jetzt nicht ganz so im Sinn des Erfinders. Machen wir ein Beispiel, wo man das ganz schön sieht, finde ich. Und zwar wählen wir als Gleichung dy nach dx ist gleich minus x mal y hoch 3 1 plus 2x Quadrat y Quadrat hoch minus 1. So, wir sehen jetzt, dass wir hier halt eben das genau das, was ich vorhin sagte, also im Prinzip das ist genau das, was ich hier schon hingeschrieben hatte. Wir haben jetzt hier die Ableitung von der y, aber in der Differentialgleichung stecken halt eben dann die y selbst nochmal drin, und zwar sogar im dritten Grad, hier im Zähler. So, und jetzt würden wir halt eben Folgendes machen, wir würden genau aus dieser Differentialgleichung halt eben so eine Differentialgleichung uns generieren, die aussieht wie eine exakte Differentialgleichung, der Hoffnung, dass es eine exakte Differentialgleichung ist. Das heißt, wir hätten also jetzt ein 1 plus 2x² mal y² dy plus ein x mal y hoch 3 dx gleich 0. Und wir würden jetzt mutmaßen, also Fragezeichen, ist f von x und y gleich x, y hoch 3, wenn ich das jetzt differenziere nach der Fragestellung hier, nach y und dem g von x und y, das wäre ja dann 1 plus 2x Quadrat, y Quadrat. Wenn ich das jetzt differenziere nach x, sind die beiden identisch. Also f differenziert nach y ist gleich 3xy Quadrat und dg differenziert nach x ist ja gleich 4x mal y Quadrat. Das heißt also, die beiden sind dummerweise nicht identisch. Es ist also keine exakte Differentialgleichung. Wir suchen einen integrierenden Faktor. Der integrierende Faktor, da fangen wir gleich hier mit der untersten Differentialgleichung an, die wir hier stehen haben. Die heißt dy nach, Entschuldigung, d mü nach dy mal f. Minus dy, ach, dμ, nach dx mal g. Plus df nach dy, df nach dy war das. Minus dg nach dx, das war das. Die beiden voneinander abgezogen, gibt also minus xy Quadrat ist gleich 0. Sorry, da habe ich das μ noch vergessen, was wir natürlich ganz existenziell hier hinten noch dran schreiben müssen. Gut, das wäre jetzt die Differentialgleichung, für die wir das einfachste μ finden müssen, was wir uns vorstellen können. Also jetzt haben wir wirklich viele, viele, viele Wahlfreiheiten, wie wir das wählen können. Eine Wahlfreiheit wäre zum Beispiel, dass wir sagen, wir wählen ein μ, was kein x-Term enthält. Das heißt, das μ soll nur von y abhängig sein. Warum? Weil wir diesen komischen Term da mit x², y² und so weiter dann draußen haben. Vielleicht macht es ja, also es ist eine Summe nochmal zusätzlich, aber das ist jetzt wirklich Intuition, dass man das halt eben so setzen könnte. Sie könnten auch irgendeinen anderen Ansatz wählen, also zum Beispiel sagen, okay, ich wähle mal ein μ, was halt eben kein y enthält, dann wäre halt eben der erste Term hier weg. Wir machen mal treffen die Wahl, das heißt, dieser Term fällt also dann hier aufgrund dieser Wahl weg. Und das wir hier haben, dμ nach dy mal xy hoch 3 minus xy Quadrat μ gleich 0. Okay, das ist jetzt insofern eine ganz hübsche Wahl, weil wir können natürlich jetzt hier erstmal durch x dividieren oder wir können es ausklammern und dann halt eben sehen, was in der Klammer bleibt. Wir können das y Quadrat hier ausklammern, sehen, was dann bleibt. Und dann steht jetzt hier dμ nach dy mal y minus μ gleich 0. Jo. Da könnte man sich sofort eine Lösung überlegen. Für das μ. Ja, μ ist gleich y. Ja, wenn Sie das μ einmal differenzieren, steht hier eine 1, dann steht hier y, minus μ, also wieder minus y, gleich 0. Wer es jetzt etwas allgemeiner hätte fassen wollen, hätte jetzt cy hingeschrieben, aber das ist nicht mal notwendig, sondern wir nehmen das Einfachste, die einfachste Lösung für das μ, was wir haben, und das ist dann gleich y. Okay, das heißt also, mit dieser Wahl μ gleich y haben wir jetzt also tatsächlich einen integrierenden Faktor gefunden. Wir können das jetzt nochmal überprüfen, aber eigentlich ist es Quatsch, weil wir ja genau es so hergeleitet haben. Das heißt, was wir überprüfen müssten, wäre also jetzt, dass dieses df nach dy, wir wissen, dass f, sorry, müssten das f mal den μ differenzieren. Das heißt, wir hätten also jetzt hier x, y hoch 4 stehen. Und das müssten wir differenzieren nach y. Das heißt, wir hätten jetzt hier 4x, y hoch 3 stehen. Und wir müssten das g mal dem μ differenzieren nach x. Das heißt, wir hätten jetzt hier stehen d nach dx angewendet auf y plus 2x Quadrat y Quadrat mal y, also mal y hoch 3. Und das differenziert gibt erster Term 0. Also wir betrachten jetzt wirklich alle Terme x und y als unabhängige Variablen. Dann gibt es hier eine 0 und das gibt hier 2 mal 2, also auch 4x mal y hoch 3. Die beiden sind identisch. Und damit haben wir nochmal im Nachhinein bewiesen, dass die Wahl y gleich μ eine gute Wahl war. So, wir werden jetzt die, also jetzt wissen wir, jetzt lohnt sich tatsächlich halt eben den Weg, den Pfad der Integration zu nehmen. Und das hätten wir vielleicht bei der Differentialgleichung noch anders machen können, weiß ich schon. Ja, also ohne diese Probe halt eben erstmal den integrierenden Faktor zu finden und so weiter. Aber das ist jetzt hier auch wieder der Tafelsituation geschuldet, dass wir natürlich jetzt hier eine Funktion nehmen, die relativ einfach ist. Das heißt, was wir jetzt rauskriegen ist, dass z ist gleich ein Integral dz nach dx mal dx. Und das ist in dem Fall dieser Term hier, also μ mal f. Das ist genau der Term, der ja hier wo steht es, μ mal f, der zu dem x gehört. Das wäre also der Term, der halt eben jetzt hier nach x zu integrieren ist. Also steht hier Integral y hoch 4 mal x dx ist gleich, sehen wir alle sofort, 1/2 mal x Quadrat mal y hoch 4 plus eine Integrationskonstante c1, die durchaus von y abhängig sein darf. Also, ja. Ja, das kommt jetzt in der zweiten Gleichung. Also zunächst mal, wenn wir jetzt nur, das ist jetzt genau die Aussage, wir können jetzt quasi Term für Term integrieren. Ja, und schauen uns dann anschließend an, was ist identisch und was ist halt eben nicht identisch. Das heißt, wir haben jetzt nur die Integration nach x durchgeführt, kriegen deswegen auch jetzt diesen ersten Term halt eben, aber wir haben durchaus die Möglichkeiten oder die Möglichkeit, Konstanten, also Integrationskonstanten rauszukriegen, die noch Funktionen sind. Nur sie dürfen keine Funktion von x sein. Sonst hätten sie hier schon irgendwie gestanden. Das z kann aber auch sein, das Integral dz nach dy mal, also nach y integriert. Das heißt, wir haben jetzt in dem Fall dieses Teil hier zu integrieren. Y plus 2x Quadrat y hoch 3 nach y integriert. Das gibt 1/2 y Quadrat plus 2 durch 4, also auch 1/2 x Quadrat y hoch 4 plus eine Integrationskonstante, eine zweite, die von x abhängig sein darf. Und jetzt sehen wir Folgendes, glücklicherweise. Glücklicherweise gibt es Terme, die hier auf beiden Seiten identisch sind. Das heißt, die Funktion hat schon mal, also ich mache mir hier jetzt noch ein Z1 und Z2 draus, die Funktion hat jetzt schon mal diesen Term 1/2 x Quadrat y hoch 4. Es gibt hier etwas, was eine Integrationskonstante ist, die von y abhängig darf. Und tatsächlich gibt es in der zweiten Gleichung auch eine, aus Sicht der ersten Gleichung, Integrationskonstante, die da heißt 1/2 y². Also das heißt, wir würden jetzt dieses C1 von y identifizieren mit 1/2 y². Und dann gibt es hier einen Term C2, der von x abhängen darf. Dazu gibt es aber hier kein Pendant. Aber eine Integrationskonstante, die von gar nichts abhängt, die dürfen wir noch zusätzlich hinschreiben. Und der ganze Kram ist gleich 0. Oder nee, sorry. Ist gleich Konstante. Denn das war ja die Aussage, ganz am Anfang. Wenn wir so etwas rauskriegen, dann ist das Z gleich konstant. Okay, die beiden Konstanten, die können wir jetzt irgendwie zusammenfassen. Und was wir noch machen können, dass wir das 1/2 auch noch rauswerfen, weil durchmultiplizieren dürfen wir auch noch. Ja, dann haben wir halt eben die doppelte Konstante, aber das ist auch eine Konstante. Und dann haben wir halt eben drinstehen, x² mal y hoch 4 plus y² gleich konstant. Und das ist tatsächlich die Lösung unserer Differentialgleichung. Also der Beispiel-Differentialgleichung, die wir da oben stehen hatten. Sie können es gerne nochmal zu Hause probieren, ob das so rauskommt. Aber ich garantiere, dass es so rauskommt. Jo. Das sind also jetzt ganz primitive Differentialgleichungen gewesen. Wir sehen, dass es trotzdem auch eine gewisse Mühe macht. Und es gibt in der Physik, also fast alles, was sich irgendwie bewegt, hatten den Charakter einer partiellen Differentialgleichung. Und wir werden jetzt partielle Differentialgleichungen erleben, die auch noch zusätzlich wesentlich schöner zu lösen sind als das, was wir da vorne haben. Gibt es jetzt erstmal soweit Fragen? Dann würde ich nämlich dazu übergehen, so einen dieser schönen Differentialgleichungen zu knacken mit Ihnen gemeinsam. Lösungsmöglichkeiten. Die heißt Lösung durch Separation. Wir haben also eine Lösung oder wir suchen eine Lösung einer partiellen Differentialgleichung, in der eine Funktion drin vorkommt, die von n unabhängigen Variablen beschrieben ist. Und unser Ansatz wird jetzt wie folgt sein, dass wir sagen, es gibt für jede dieser Variablen, diese unabhängigen Variablen, die wir haben, quasi eine eigene Funktion x1, x2, xn. Und die sind miteinander multipliziert. Und wir werden das jetzt gerade mal an einem Beispiel oder an mehreren Beispielen durchprobieren, ob das trägt oder ob es nicht trägt. Und das einfachste Beispiel, was wir haben, ist die Wellengleichung. Ist die Wellengleichung schon mal in der Mechanik abgeleitet oder hergeleitet worden? Ja? Auch schon gelöst worden? Okay, also dann machen wir Folgendes. Wir nehmen die Differentialgleichung für die Wellengleichung als gegeben hin und schauen uns an, wie die Lösungen aussehen. Also worum geht's? Einfachstes Beispiel. Ich habe hier eine Saite, eine Gitarre, eine Geige, habe links und rechts die Saite eingepinnt und erzeuge jetzt also irgendeinen Ton, irgendeine Schwingung auf dieser Gitarrenseite. Ich habe mehrere Randbedingungen. Hier trage ich auf das Y von X und hier ist aufgetragen das X. Okay, das ist jetzt irgendwie blöd, ne? Weil da steht jetzt nur Y von X, damit habe ich ja eigentlich nur eine Variable. Was habe ich vergessen? Das Ganze soll ja zeitabhängig sein. Ja, diese Schwingung, die darf sich ja irgendwie ändern. Also die Überlagerung da auf der Seite. Das heißt, ich habe doch zwei Variablen, was ein Glück. Sonst bräuchte ich keine partielle Differentialgleichung zu machen. So, was wären so zwei Randbedingungen, die man erfüllen muss? Die Enden müssen fest sein, sonst ist es irgendwie ganz schwierig, da einen Ton rauszukriegen. Also für x gleich 0, aber für alle Zeiten t soll eine 0 da sein. Also das heißt fest, wir legen jetzt den Ursprung quasi hier rein. Und das da hinten nennen wir, also hier ist x, das hier nennen wir l, y von x gleich l, auch für alle Zeiten t soll ebenfalls 0 sein. Das sind zwei Randbedingungen, die wir stellen können. Und ich schreibe Ihnen mal die Differentialgleichung auf und dann unterhalten wir uns nochmal weiter. Differentialgleichung ist also d 2y von x und t nach dx². Das heißt also, ich nehme diese unbekannte Funktion, die von der Zeit und vom Ort abhängt und leite sie zweimal nach x ab und ich habe dieselbe unbekannte Funktion von x und t, leite sie zweimal nach t ab, nach der Zeit ab. Die Verknüpfung zwischen den beiden ist ein minus 1 durch c Quadrat ist gleich 0. Diese Differentialgleichung ist die Wellen- oder Schwingungsgleichung schlechthin für den eindimensionalen Fall. Die Differentialgleichung wird uns ewigen drei Tage in der gesamten Physik verfolgen. Wir werden die wiederfinden in der Elektrodynamik, wo wir hier statt dem Y von mir aus ein elektrisches Feld drin stehen haben oder ein magnetisches Feld. Und wir untersuchen das Fortschreiten des Feldes im Raum. Dann haben wir halt eben nicht nur x hier drin stehen, sondern haben wir noch x, y und z drin stehen. Aber die Struktur der Differentialgleichung wird uns in der Elektrodynamik wieder begegnen. Wir werden das auch als Beispiel hier schon rechnen. Wir werden dasselbe in der Quantenmechanik sehen. Da geht es darum, dass ich eine Wellenfunktion habe, die von mir aus in irgendeinem Potentialtopf drin sitzt. Und auch da haben wir eine ähnliche Struktur wie das, was wir hier stehen haben, Auch das werden wir hier als Beispiel mal durchrechnen. Also ein Beispiel aus der Quantenmechanik bereits. Weil von der Mathematik her ist es alles dasselbe. Nur die physikalischen Aussagen, die wir anschließend kriegen, die sind halt eben andere. So, jetzt haben wir hier, charakterisieren wir es mal kurz, eine Differentialgleichung, die ist partiell, weil sie wird ja sowohl nach x als auch nach t differenziert. Welche Ordnung hat die? Einfach reinrufen. Zweite Ordnung. Okay, welchen Grades? Eins, genau. So, also Differentialgleichung zweite Ordnung. Wie viel Anfangs- und wie viele Randbedingungen brauchen wir? Auch einfach reinrufen. Zwei. Vier. Wer bietet noch mehr? Also gut, warum zwei oder warum vier? Zwei, weil es eine Differentialgleichung zweiter Ordnung ist. Okay, warum vier?
Weil ich für jede Variable hier zwei
habe. Ja, also ich habe zwar eine Differentialgleichung zweiter Ordnung, aber ich habe sowohl eine in t als auch eine in x. Und für jede dieser beiden Differentialgleichungen oder diese beiden Terme brauche ich jeweils zwei Bedingungen. Relativ willkürlich nennen wir die, die halt eben jetzt hier quasi das x einzahlen, die nennen wir Randbedingungen. Und genauso relativ willkürlich würden wir jetzt quasi so etwas wie Anfangsbedingungen noch brauchen, also nur von der Terminologie willkürlich. Zwei Anfangsbedingungen. Gut, was wären Anfangsbedingungen? Anfangsbedingungen wäre zum Beispiel die Auslenkung zu Zeitpunkt t gleich 0, die wir dann y0 nennen. Von x. Denn von x darfst du ja immer noch abhängen. Es könnte zum Beispiel sein, dass wir Folgendes machen. Wir machen eine Anfangsauslenkung, die sieht so aus. Naja, also hier durch den Nullpunkt sollten wir trotzdem noch gehen. Ja? Das wäre zum Beispiel die Anfangsauslenkung, die wir mal willkürlich wählen. Und die Anfangsauslenkung, so wenn wir sie jetzt erstmal so halten, impliziert dann auch, dass wir irgendeine zeitliche Ableitung von dem y noch charakterisieren, auch zum Zeitpunkt t gleich 0, gleich y0, Punkt, die Anfangsgeschwindigkeit an jedem Ort. Das wären zwei mögliche Anfangsbedingungen, die wir wählen könnten. Ja? Also ich ziehe die Seite hoch, halte sie jetzt hier und zum Zeitpunkt t gleich 0 plus Epsilon habe ich so losgelassen und dann fängt das Ding da an, seine Schwingungen zu erzeugen. So, gut. Jetzt haben wir also zwei Randbedingungen, zwei Anfangsbedingungen und haben die Differentialgleichung. Jetzt gucken wir uns an, wie sieht die Lösung dieser Differentialgleichung aus. Und berücksichtigen dabei, dass wir versuchen, die Lösung durch diesen Separationsansatz oder durch diesen multiplikativen Ansatz zu erzeugen. Das heißt, unser Ansatz ist wie folgt. Das y von x und t zerlegen wir in ein Produkt einer Ortsfunktion mal eine Zeitfunktion. Das ist der Ansatz. Und wir schauen uns an, ob dieser Ansatz trägt. Und wenn ich ihn hier vorne präsentiere, ist klar, ne, er trägt. Aber wir schauen uns an, wie wir dazu kommen. Oder ist die Lösung schon bekannt? Ist das alles schon mal durchgerechnet worden? Dann können wir es relativ flott machen. Die habt ihr schon alle gehabt? Okay. Dann ist also auch wirklich von der Rechenmethodik her. Rechenmethodik ist auch klar. Oder ist nur die Lösung bekannt?
Das haben wir in der
Vorlesen gerechnet. Okay, dann brauche ich es hier nicht nochmal zu rechnen. Ist alles okay? Ja, das heißt also, ihr habt rausgekriegt, dass er dieses x als Superposition von einer Sinusfunktion und einer Kosinusfunktion nehmen könnt. Dass ihr das t von t im Prinzip genauso habt. Dass, wenn man das einsetzt, halt eben dann rauskommt, dass das a gleich in dem gelösten Fall gleich 0 sein muss. Also, beziehungsweise falsch. Erstmal, dass das y natürlich dann a mal Sinus plus b mal Cosinus, c mal Sinus plus d mal Cosinus ist. Wenn man das alles einsetzt, dann kommt halt eben raus, wegen dem y von x gleich 0 gleich 0, kommt raus, dass das a gleich 0 sein muss. Genau. Aus dem, also wegen y von x gleich 0 für alle Zeiten t gleich 0. Es kommt raus aus dem y von x gleich l für alle Zeiten t gleich 0, dass ich eine Bedingung habe für das b mal Cosinus. Und die primitivste Lösung ist b gleich 0. Die macht das Ganze allerdings sehr einfach, weil dann habe ich hier vorne eine 0 stehen, dann habe ich hier eine 0 stehen, dann steht hier insgesamt eine 0, damit habe ich keine Schwingung. Das ist die Triviallösung. Also die erfüllt die Differentialgleichung auch immer. Gut, das ist jetzt nicht so ganz prickelnd, sondern die Aussage muss dann halt eben sein, dass das Argument, was jetzt hier in dem Cosinus steht, das ist nämlich k mal l, dass das halt eben n mal pi sein muss. Wo kommt dieses k her? Was war das nochmal? Ja, wo, ja, also es ist das Inverse der Wellenlänge, aber wo kommt es her? Das ist die sogenannte Wellenzahl. Wo kommt es her? Das wird später dann daraus gemacht, aber da kommt es nicht her. Aber wir hätten es doch von vornherein durchrechnen müssen. Also wenn ihr diesen Ansatz da oben einsetzt, ich mache jetzt trotzdem nochmal einen Zwischenschritt, damit es nochmal klarer wird. Den Ansatz hier einsetzen heißt ja, ich habe hier die zweifache Ableitung von dem x, von x nach dx² mal dem t, was hier ja keine Rolle spielt in der Ableitung. Ich habe hier ein minus 1 durch c², die zweite Ableitung von y nach t. Das heißt, ich habe jetzt hier ein d von t nach dt Quadrat mal dem x, was jetzt hier in der Ableitung keine Rolle spielt. Und das Ganze ist gleich 0 oder ist gleich so. Also kann ich auch das Gleichheitszeichen so setzen. Und ich multipliziere oder dividiere jetzt durch t von t und x von x und kriege dann hier einen Term d2x von x nach dx². Das Ganze dividiert durch x von x ist gleich 1 durch c² d2 von t nach dt². Das Ganze dividiert durch t von t. Ja, seht ihr sofort, ne? Übrigens, aus den partiellen Differenzationen sind jetzt hier gewöhnliche Differenzationen geworden, weil ich jetzt hier nur noch von Funktionen spreche, die halt eben nur von x abhängen, beziehungsweise nur von t abhängen. Insofern, wenn ich jetzt hier nach x differenziere, beziehungsweise hier nach t differenziere, habe ich halt eben eine gewöhnliche Differenzation. So, hier habe ich eine Funktion, mal ganz global galaktisch gesprochen, die ist von x abhängig. Und hier habe ich eine Funktion, die ist von t abhängig. Und die linke Seite soll für alle Orte x gleich der rechten Seite für alle Zeiten t sein. Das macht's, wenn ich jetzt wirklich hier irgendwas hinschreiben würde, ist gleich irgendein Z von x und t, macht es relativ schwer, irgendeine Funktion zu finden, die das alles erfüllt. Für alle Orte x, für alle Zeiten t. Für alle Orte x, das wäre vielleicht noch machbar, weil man ja denkt, okay, von 0 bis l, das ist ja noch irgendwie überschaubar. Aber für alle Zeiten t heißt ja im Prinzip von dem Zeitpunkt, wo ich das Ding losgelassen habe, also von 0 plus epsilon bis in die Unendlichkeit, soll das alles gelten. Und was macht man auf der rechten Seite deshalb stattdessen? Man schreibt eine Konstante hin. Und diese Konstante, die man hinschreibt, x minus k Quadrat. Da kommt das k her. Dass die, also letztendlich stellt sich es anschließend als Integrationskonstante dar. Wollen wir es doch nochmal von vorne, also rechnen? Frage nochmal, oder also sagen wir so halb ausführlich. Ja? Ja? Okay, gut. Also, das heißt, wir nehmen den Zwischenteil jetzt hier mal weg, gedanklich. Ja, also das haben wir jetzt gar nicht hingeschrieben. Das Teil hier, hüpfen von da oben vom Ansatz hier in das, was jetzt hier steht und kriegen jetzt hier diese beiden partiellen Differentialgleichungen hin. Entschuldigung, diese gewöhnlichen Differentialgleichungen hin. Also, was jetzt hier steht, ist ja zweite Ableitung von x geteilt durch x, ich schreibe es mal in der Kurzversion, ist gleich minus k Quadrat und dann steht da zweite Ableitung von t nach der Zeit geteilt durch t ist gleich minus 1 durch oder ist gleich minus k Quadrat durch c Quadrat. Das ist falsch. Hier steht 1 durch c Quadrat. So rum ist es. Ist gleich minus k Quadrat. Ja? So, das heißt also, ich habe jetzt hier einerseits stehen zweite Ableitung ist gleich minus k Quadrat mal x und auf der anderen Seite habe ich stehen zweite Ableitung nach der Zeit ist gleich minus k Quadrat mal c Quadrat. Da kommt das c Quadrat jetzt rüber mal t. Und jetzt sehen wir tatsächlich, wir können das x von x als ein a mal Sinus plus ein b mal Cosinus aufschreiben. Jo, von was? Das Einfachste ist halt eben, wenn wir sagen, okay, wir nehmen einfach ein k mal x, denn der zweiten Differenziation kommt ja hier ein k-Quadrat dann quasi nach vorn. Und durch die zweite Differenziation, das wissen wir ja, wird der Sinus zum Cosinus und der Cosinus zum Minus-Sinus. Damit haben wir also das Minuszeichen erzeugt. Und hier schreiben wir auch ein kx hin. Okay. Und dasselbe gilt jetzt im Prinzip für das t. Da steht jetzt hier üblicherweise aber nicht k² mal c², sondern steht Omega². Also das heißt, man führt jetzt eine neue Konstante ein, die nennt man Omega gleich k mal c. Und die Lösung dieser Differentialgleichung ist dann t von t ist gleich c mal Sinus. Und jetzt halt eben Omega mal t plus d mal Cosinus Omega t. Das heißt, die gesamte Funktion, die haben wir hier schon mal stehen gehabt, ist gleich a mal Sinus plus b Cosinus mal c Sinus plus d Cosinus. Okay, die Aussage mit dem a gleich 0, ich glaube, die haben wir verstanden. Die Aussage, dass es b ungleich 0 sein muss, haben wir auch verstanden, weil sonst ist die Lösung ganz trivial. Das heißt, der Cosinus muss 0 sein. Und der Cosinus ist dann 0, wenn dieses k mal l irgendwelche Vielfache von n mal pi ist. Das heißt, lass mich es gerade noch hinschreiben, k mal l ist Vielfache von n mal pi, also von n mal pi. Das heißt, es gibt jetzt nicht nur ein k, sondern es gibt beliebig viele k's, deswegen k Index n, die heißen n mal pi durch l. Das heißt, wir haben nicht nur eine Wellenzahl, sondern haben halt eben viele, viele Wellenzahlen. Was dann auch wieder eine Auswirkung hat, weil ja k² mal c² gleich Omega² ist, dass wir also auch hier Omegas haben, die halt eben dann auch indiziert werden. Und genau an der Stelle setzen wir das nächste Mal auf und lösen also die partiellen, diese partielle Differentialgleichung. Dann machen wir eine aus der Elektrodynamik und machen eine aus der Quantenmechanik und lösen das Ganze auch noch im mehrdimensionalen Fall. Okay? Jo, schöne Hauptvorlesung, viel Spaß.